Jetzt also steht der Sklave, der Christ Onesimus im Mittelpunkt. Was die Gnade aus Onesimus machte. Sein Name heißt ja der Nützliche. Das ist ein Sklavenname. Sehr gebräuchlich damals im Römischen Reich. Ich habe ja gesagt, sie kamen nicht als Mitglieder der Familie oder des Haushalts vor, sondern in der Besitzliste kamen sie als Werkzeug vor. In der Werkzeugliste, also der Nützliche. Schlagbohrer oder was weiß ich. Heute, was wir da an Werkzeugen haben, so der Onesimus. So gehen Menschen miteinander um. Das ist so. Die Sklaverei in ihrer schlimmen Form, die war nur eine Zuspitzung und eine Ausformung dessen. Wir haben das heute in vielen Systemen noch. Ich habe davon gesprochen, wie das die indische Kultur prägt. Ist nichts anderes wie Sklaverei. Wenn zum Beispiel in den Dörfern, da ist zwei oder drei Familien von den Höherkastigen und der große Rest der Dorfbewohner besteht aus Kastenlosen oder ganz Niederkastigen. Es regt sich niemand auch nur im Geringsten auf, wenn einer der höherkastigen Mädchen aus den Kastenlosen missbraucht. Das ist ganz normal. Da gibt es überhaupt kein Aufsehen deswegen. Und das ist so. So gehen Menschen miteinander um, dass sie sich wirklich als Werkzeug benutzen. Was ist das anderes, was bei uns so langsam legalisiert wird? Die Prostitution, da benutzt man den anderen, die Frau, als ein Werkzeug. Keine innerste Verbindung, nicht einmal eine angestrebte Verbindung. Die jungen Leute reden heute so, One-Night-Stand. Der andere ist ein Werkzeug zur Befriedigung. Der Nützliche, ein Onesimus. Diese Trennung. Nur dort, wo mir der andere zum Nutzen ist, wo er mir etwas nützt. Diese Trennung, ich habe gesprochen von dieser natürlichen Liebe, von der Phileo, die den anderen mit einschließt und engste Verbindung schafft von dieser natürlichen Liebe. Wie schnell ist die gebrochen? Wie schnell? Als Adam und Eva der Einflüsterung, der Verführung, der Schlange erlegen sind. Und Gott geht durch den Garten und spricht sie an und fragt den Adam: Adam, was hast du getan? Und dann sagt der Adam nicht: Herr, es tut mir bitter leid, ich bin schuldig geworden. Nein, der Adam schiebt's weg und sagt, jetzt ist nicht mehr, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Das sagt er jetzt nicht mehr, sondern er sagt, die Frau, Luther übersetzt, die Frau, die du mir zugesellt hast. Im Hebräischen heißt es viel kürzer und einfacher, die Frau weg von mir, weg von mir. Die Frau neben mir, jetzt will er nichts mehr mit ihr zu tun haben. Jetzt nützt sie ihm nichts mehr. Das ist die Natur von uns Menschen. Selbst diese natürliche Liebe zerbricht immer wieder an unserem Egoismus. An diesem starken Egoismus. Ein Philosoph hat einmal den Satz gesagt, der Mensch wird dem Menschen zum Wolf. Und der Wolf ist das einzige Tier in der gesamten Tierwelt, das den Artgenossen frisst. Es tut kein anderes Tier. Das ist unsere Wolfsnatur. Nicht nur, dass wir uns trennen, dass wir den anderen nur benützen, sondern dass wir den anderen auch kaputt machen. Da hinein dieses völlig Neue, was die Gnade aus diesem Onesimus gemacht hat. Wieder drei Überschriften. Erstens, gezeugt durch das Wort. Zweitens, nützlich zum Dienst. Und drittens, geliebter Bruder. Gezeugt durch das Wort. So sagt es der Paulus ganz direkt. Mein Sohn Onesimus, den ich gezeugt habe. An einer Zeugung, wenn neues Leben entsteht, schon im irdischen, normalen Bereich, im natürlichen Bereich, sind immer zwei beteiligt. Auch bei der geistlichen Zeugung sind zwei beteiligt, nämlich der Verkündiger und das Wort Gottes. Das ist die unüberbietbare Würde von uns, die wir zu Jesus gehören, ihm glauben und damit von ihm weiterreden. Wir sind Mitwirker an der Neuschöpfung. Mitwirkende an der Neuschöpfung. Paulus fragt einmal im Blick auf Israel, wie sollen sie denn glauben? Und dann kommt gleich die nächste Frage, wie sollen sie glauben, wenn sie nicht gehört haben? Das ist das Entscheidende. Den Römer 10 fasst es dann zusammen in Vers 17, der Glaube kommt aus der, bisschen missverständlich, das konzentriert sich so da oben auf die Kanzel, wo man hinaufschaut, das sei die Predigt. Nein, wörtlich steht hier, der Glaube kommt aus dem Hören. Akuo, hören. Das Hören auf das Wort Christi. Das ist dieser Vorgang der Zeugung. Und da ist die Person des Predigers schon sehr entscheidend, des Zeugen. Das geschieht nicht irgendwie nebelhaft oder so, sondern dort, wo das Wort Gottes verkündigt wird, da kann solche Neuschöpfung geschehen. Wie oft habe ich das gehört bei Hausbesuchen, dass Leute gesagt haben, oh, Herr Pfarrer, in der Kirche, da ist mir's eng. Ja, gut, wenn es so eng ist, wenn so viele da sind, da ist mir's eng. Ich suche mir meinen Herrgott in der Natur. Hä? Es ist ja auch schön, da an einem herrlichen Sommermorgen da in den Wald zu gehen und Amseldrossel, Fink und Star und Häschen. Und ich bin da manchmal fast sauer geworden und habe gesagt, so, setzen Sie sich mal auf eine Waldwiese und suchen Sie den Herrgott. Schauen Sie sich aber sehr genau um, wo er ist. Dann sehen Sie zunächst einmal, das sind die großen Bäume und die nehmen den Kleinen das Licht und den Platz weg und die Kleinen verkümmern. Und dann hören Sie so das beruhigende Summen der Insekten. Schnapp, die werden alle gefressen. Da sind die Vögel unterwegs. Es findet eigentlich, wenn Sie es genau hinschauen, findet in der Natur ein ständiger Kampf jeder gegen jeden statt. Das ist der Herrgott. Wollen Sie den? Der Glaube kommt aus der Predigt, aus dem Hören. Der Same ist das Wort Gottes, dass es in uns hineingeht. Anders gibt's kein Wachstum. Die Person des Predigers, des Verkündigers, der das Wort weitersagt, ist wichtig. Die Grundform von Predigen heißt eigentlich Herz erreichen. Herzerreicher. Das geht also tiefer. Ich war als Student, war ich in den Semesterferien immer Briefträger. Das ist ein einträglicher Job. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber damals, da gab es eine Grundentlohnung und wenn du schnell warst und das Briefe schnell, dann hast du innerhalb von 2 Stunden Feierabend gehabt. Und dann gab es Schuhgeld, weil da läuften ja die Sohlen ab und was weiß ich. Also es war sehr lukrativ, Briefträger. Und das war ich sogar in meinem Heimatort. Da kennt man ja die Leute. So, eine Bäbele, heute hat er deine Tochter mal wieder geschrieben. Ist aber verboten, darf man nicht, Briefgeheimnis. Und da war ich, im Nachbarort habe ich ausgetragen und da war ein Lehrer von unserem Gymnasium und der hat offensichtlich ein Urlaubsquartier gesucht und dann kamen immer wieder Karten mit Absagen. Ich habe richtig mitgelitten. Man darf ja die Karten nicht lesen, aber so. Und nach einigen Tagen kam eine Karte mit einer Zusage. Und ich sah ihn, gib ihm die Karte und sag, endlich haben Sie ein Urlaubsquartier. Der hat mich verklagt. Ich musste bis zum Oberpostrat. Und der hat mich nochmal aufs Briefgeheimnis hingewiesen. Ein Briefträger, der soll nur abgeben. Der darf nichts dazu Stellung nehmen. Das andere Mal bin ich, es war fast tragisch, damals hat man auch die Lottogewinne ausgezahlt und so. War nie viel dabei, aber immerhin 3,95 Mark. Und da hatte ich einmal eine größere Auszahlung, ich glaube, es waren über 10.000 Mark. Und ich kam zu dieser Frau und wieder habe ich blödsinnigerweise da Stellung genommen und gesagt, da freut sie sich doch, heute gibt es ein Batzen Geld. Hat die angefangen zu weinen. Ja, ganz betretend. Und schließlich kam heraus, das war die Lebensversicherung ihres verstorbenen Mannes. Also als Briefträger ist es besser, man enthält sich allen Kommentars. Als Zeugen Jesu Christi sind wir nicht nur Briefträger, dass wir es einfach weitergeben, ohne was zu sagen, sondern wir sind Leute, ich vergleiche es mit dem, wie es Jesus immer wieder in den Gleichnissen tut, Hochzeitslader. Hochzeitslader. Wir laden ein zur Hochzeit. Oder Siegesmelder. Das heißt, wir sind im Innersten beteiligt. Ich habe als Studienleiter am Bengelhaus immer wieder die Predigtübungen begleitet. Und war sehr informativ, da man zum ersten Mal einen Student gepredigt hat und Studentin und man saß da, das gab viele Erlebnisse. Was anderes, Theologie zu studieren, da im Seminar zu sitzen und da zu blättern in den Büchern und was weiß ich, und dann auf der Kanzel zu stehen oder vor der Gemeinde. War einer der Studenten, war ein sehr guter Student und dann war der Gottesdienst, der hat zum ersten Mal einen Talar angezogen. Und dann stand er da vorne und dann hat er die Gemeinde begrüßt mit dem Wochenspruch. Und dann hat er uns alle angeschaut und hat gesagt, jetzt beten wir das Vaterunser. Ich habe gedacht, das ist ein bisschen früh, aber kann ja auch gut sein, dass er so hineinfindet. Und dann ging er nach dem Vaterunser, die Lieder haben wir gar nicht gesungen, ging er gleich auf die Kanzel und hat dann gesagt, die Mutter legt ihrem Kind Verwehrungen auf. Ich vergesse diesen Satz nie mehr, das ist sicher ein sehr interessanter Satz. Die Mutter legt ihrem Kind Verwehrungen auf. Wir waren alle überwältigt von dieser Weisheit der Erziehung, Wissenschaft. Dann kam der Satz nochmal und dann ist er geflohen, hat gesagt Amen und war weg. Also der war vollständig durch den Wind. Das war für mich war fast eine Mutprobe. Was mache ich jetzt? Übrigens, nur in Klammern, nachher in der Sakristei, ich habe ihn getröstet und versucht aufzurichten, da kam der Vorsitzende vom Kirchengemeinderat von diesem Dorf, es war ein alter Bauer, er war schon über 70. Und sein erster Satz war, da lohnt sich's ja nicht, Sonntighäse zum Ziehen. Bei so einem kurzen Gottesdienst. Aber dann war er geistlich sehr weiß und klug und hat zum Studenten zu ihm gesagt, das war nix, aber noch kommen Sie nochmal. Er hat ihm eine zweite Möglichkeit eingeräumt. Es war sehr beeindruckend, sehr beeindruckend. Und bei einem anderen, und deshalb erzähle ich das, der hat wirklich gut gepredigt, das war eine geschliffene Predigt, da war alles ausformuliert und also die wirklich jeder Gedanke, da musste ich aufpassen wie Fuchs und Hase sein, dass da ja nichts rausgeht, sonst bist du nicht mehr mitgekommen. War eine ausgefeilte theologische Darbietung. Und nachher war das Predigt-Nachgespräch und die Leute haben, das war schon gelobt und dann stand wieder ein älterer Mann auf und der hat gesagt, ja, das war schon gut, aber er brennt halt nicht. Er brennt halt nicht. Er hat gemerkt, das ist eine theologische Abhandlung mit allen Richtigkeiten, aber das innerste Feuer dazu fehlt. Er brennt halt nicht. Das ist der Zeuge Jesu Christi. Er brennt. Und so wird diese Botschaft, so zündet sie an. Da ist die Person des Zeugen mit wichtig. Das zweite Kennzeichen gezeugt, die Person des Zeugen, er ist öffentlicher Ausrufer. Das sind keine Geheimlehren, die wir untereinander da irgendwie im stillen Kämmerlein in obskuren Tagungen verbreiten. Sondern das ist öffentlich. Evangelium, der Heroldsrufer mit diesem alten Wort, beauftragt vom König. Das sind Prediger und Zeuge. Das dritte dieser Zeuge, eigentlich ganz wörtlich heißt es, er ist Sänger, Lobsänger. Wisst ihr, unser Thema ist Jesus, nichts anderes. Unser Thema ist Jesus. Alles andere können wir eigentlich vergessen. Wir rühmen Jesus. Das in allen Variationen, die ganze Bibel von Anfang bis Ende ist ein Jesusbuch. Was habe ich mich mal abgemüht? Haben sie mir ein Thema gegeben, Jesus im Alten Testament. Und ich habe gesucht und nachgeschlagen und was weiß ich alles. Bis ich draufgekommen bin, da muss man einfach in Grammatik beziehungsweise Konkordanz, seine Hebräische nehmen, überall, wo Jehoshua steht, ist der Jesusname. Ja, da kann man sich kaum mehr davor retten. Das ganze Alte Testament ist durchdrängt von Jesus. Und im Neuen Testament ist er das entscheidende Thema. Wir sind Lobsänger auf Jesus. Gezeugt durch das Wort, zwei sind beteiligt, der Verkündiger und der Same. Ein anderer Begriff, ein vierter Begriff noch in der Bibel für Zeuge, den kennen wir als Fremdwort Märtyrer. Das heißt Lebenszeuge. Mit meinem ganzen Lebenseinsatz stehe ich dahinter. Für uns ist das so mehr Theorie. Aber allein für die Brüder und Schwestern in Indien, in weiten Teilen unserer Gemeinden, ist das die tägliche Praxis. Die tägliche Praxis bis hin zum Lebenseinsatz. So, wenn ich unterwegs bin sonntags, bete ich ja öfters mal auswärts, dann fragt meine Frau, ja, wann kommst du so ungefähr? Sag, ha, dreiviertel Stunde, ich bin spätestens um 12 wieder da. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ich bleibe da am Stuttgarter Kreuz im Stau stecken und komme nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Wenn unsere Evangelisten und Pastoren am Sonntagmorgen aus ihren Hütten gehen in die umliegenden Dörfer, wissen sie nicht, ob sie lebend wieder heimkommen. Das wissen sie nicht. Wo gerade die fanatischen Hindus zuschlagen. Da gab es schlimme Situationen. Aber Menschen zeugen, die mit ihrem ganzen Lebenseinsatz das bezeugt haben. In einem der Büchlein da von Indien steht es, wie mitten in einer Evangelisationsversammlung dort oben im Sieler-Dschungel wurde unser Bischof Singh festgenommen. Drei Terroristen haben ihn herausgenommen und entführt. Mit gezogener Maschinenpistole und dann hineingenommen in den Dschungel und dort waren die Hauptanführer versammelt. Und das ist immer ihre Forderung. Eure Sozialarbeit ist absolut klasse, die ist wunderbar, die unterstützen wir, da tun wir alle das Gleiche. Aber hört auf, von diesem Gott Jesus zu reden. Und sie haben genau den Punkt erwischt, wer diesem Gott Jesus glaubt, der kämpft nicht mehr. Ja, der kämpft nicht mehr, sondern der gibt. Und sie haben sich richtig in Wut geredet. Und der Anführer hat dann zu Singh gesagt, ich könnte dich jetzt auf der Stelle erschießen. Bischof Singh hat ihm geantwortet und hat gesagt, ja, das kannst du. Das kannst du, aber ich habe eine Waffe, die ist stärker als deine Maschinenpistole. Da kam der völlig außer sich und hat seine Leute angeschaut. Habt ihr ihn nicht durchsucht? Dann haben sie ihn schnell abgetastet, ob der da irgendwie noch eine Handgranate sitzen hat oder so. Nein, haben sie gesagt, der ist sauber. Ja, was hast du für eine Waffe? Dann hat ihm Bischof Singh geantwortet und hat gesagt, meine Waffe, die setze ich erst ein, wenn du geschossen hast. Wenn du mich erschießt, dann hören das die Menschen hier in der ganzen Gegend, die mich kennen, und die sagen, das muss einen Einsatz wert sein. Wenn der Bischof sich deswegen erschießen lässt, dann kommen viele Tausende und werden Christen. Meine Waffe ist stärker. An diesem Ort, wo zwei ehemalige Terroristen in Tarraconda und sie haben sich getrennt von ihren Genossen und sind zur Gemeinde dazugekommen. Und dann kamen in einer Nacht ihre alten Kumpanen, haben sie entführt und haben sie vor die Wahl gestellt. Entweder ihr sagt diesem Gott Jesus ab oder wir bringen euch um. Die beiden Brüder, sie waren noch keine 30, haben gesagt, wir können nicht mehr diesem Gott Jesus absagen. Wir gehören zu ihm. Und ihre Genossen haben ihnen bei lebendigem Leib beide Arme und beide Beine abgeschlagen. Und diese blutenden Torsos durch das Dorf getragen und geschrien, so geht es jedem, der an den Gott Jesus glaubt. Und dann haben sie sie vor diese kleine Bambuskirche gelegt und verboten, dass sie irgendjemand ihnen hilft. Und aus Gnade und Barmherzigkeit, weil sie ja frühere Genossen waren, haben sie ihren Qualen ein Ende gemacht und sie mit einem Pistolenkopfschuss getötet. Als Bischof Singh das gehört hat, er war am nächsten Tag da und hat dann die Beerdigung gehalten. Da waren Tausende sind zusammengeströmt. Ich habe zwei Jahre später mit der Mutter dieser beiden gesprochen. Und sie hat mir das so erzählt, wie es in dieser Nacht war. Und dann hat sie gesagt, ich habe zwei Söhne verloren. Aber dadurch habe ich 400 Kinder gewonnen. Vorher waren das circa 50 Christen in Darakonda. Und nach diesem Märtyrerzeugnis waren es fast 500. Das merkt ihr, das sind keine Heldengeschichten. Das sind ganz große Schmerzensgeschichten, aber das sind Zeugengeschichten. Und das sind Wirklichkeiten. Er hat heute Morgen dafür gedankt, dass wir noch in solcher Freiheit zusammen sind, ist wirklich dankenswert. Aber wie lange noch? Wie lange noch? Wir sind eines der wenigen Länder auf dieser Erde, wo Christen nicht systematisch verfolgt werden. Die Zukunft der Jesusgemeinde ist die Märtyrerkirche, die Märtyrergemeinde. Noch einmal, Fritz Grünzweig hat es immer wieder unermüdlich gesagt, wir haben heute einen Auftrag, dass wir die Gemeinde leidensfit machen. Das Wort vergesse ich nicht mehr, leidensfit. Die Person des Zeugen. Onesimus, mein Sohn, den ich gezeugt habe. Zeugung, das heißt ja, die Gene weitergeben. Die Gene weitergeben. Und dieser Same, das ist das lebendige Wort Gottes. So sagt der Petrus, ihr seid gezeugt aus dem lebendigen Wort Gottes. Dieses Wort ist ein herstellendes Wort. Wenn wir Bibelstunden halten, wenn wir predigen, wenn wir unter dem Wort Gottes, so wie jetzt heute Nachmittag zusammen sind, das ist kein Fachvortrag. Wie baue ich einen Heizkessel richtig ein? Wie lebe ich richtig als Mensch oder so? Lebenshilfe, das ist kein Fachvortrag, sondern da geschieht Wachstum in deinem und meinem Herzen. Diesen Gießvorgang. Das Wort Gottes ist ein herstellendes Wort. Psalm 33,9, merkt euch dieses Wort, ist ein ganz zentrales, so er spricht, so geschieht's. So er gebietet, so steht's da. Das ist ein herstellendes Wort, wo eine Mutter ihrem kleinen Kind eine biblische Geschichte erzählt, da wird etwas hergestellt, da wird ein Same gelegt, der wächst in diesem Kind auf. Gottes Wort ist ein Same, der wächst. Und deshalb erzählt Jesus dieses Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Der Sämann sät das Wort. So geschieht diese Neuschöpfung. Jetzt ist nur die entscheidende Frage, es ist kein Zwangsgeschehen. Welcher Boden bist du? Welcher Boden? Es gibt ein Lied, ich glaube von Tiersteg, mache mich zum guten Lande, wo dein Samenkorn Früchte trägt. Wenn dein Samenkorn auf mich fällt. Dass das immer wieder unsere Bitte ist. Und Jesus macht ja sehr deutlich, was dieses Zeugen, diesen Wachstumsvorgang unterbricht. Das ist zum Beispiel die Sorgen, Dornen und Disteln, das Geld, der harte Boden, der Besitz und der Reichtum. Gezeugt durch das Wort, die Gene weitergeben. Es sind eigentlich zwei Gene, die in dieser Neuschöpfung, in dieser Zeugung durch den Geist Gottes und sein Wort durch den Zeugen weitergegeben werden. Das ist das Gen der Ewigkeit und das ist das Gen dieser Agape, der Liebe. Die sind nicht natürlicherweise in unserem Leben da. Das ist die Neuschöpfung. Zwei Gene. Wir Christen haben in uns zwei Gene, die sonst der natürliche Mensch nicht hat. Das Gen der Ewigkeit, der innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Das Gen der Ewigkeit. Und das zweite Gen, daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. So wie man sagt, das ist ganz der Vater. Das ist vom Aussehen her, das sind die Gene. Der Vater hat schon eine Glatze gehabt, jetzt hat es der Junge auch. Da kannst du gar nichts machen, das sind die Gene. Man redet sich manchmal zu schnell auf die Gene raus, aber ist egal. Aber an dem erkennt man Christen, an diesen zwei Genen. Der äußere Mensch wird abgebaut, da sind wir wie die anderen auch. Aber der innere wird von Tag zu Tag erneuert. Wir wachsen der Ewigkeit entgegen. Wir freuen uns auf den Himmel. Da sprechen wir auch davon. Das ist unser ureigenstes Gen. Und das zweite, diese Agape, die Liebe. Die Gene weitergeben. Darum heißt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aus dem Werkzeug, aus der Werkzeugliste des Philemon, der Onesimus, jetzt steht hier einer mit zwei völlig neuen Genen. Ewigkeitswert und erweckt, entzündet zur Liebe. Paulus sagt, er war früher unnütz. Früher unnütz. Aber jetzt ist er, so schreibt der Philemon, dir und mir nützlich, wörtlich eigentlich auch. Er macht uns Freude, er bringt Segen in unser Leben. Gezeugt durch das Wort. Zweitens, er ist nützlich zum Dienst. Da steht ein Wort, Dienst, das kennen wir, Diakonie. Ganz praktisch, da geht es jetzt um diese, wie wirkt sich denn dieses Gen der Agape, der Liebe aus? Wie wirkt sich das aus? Nützlich zum Dienst. Paulus braucht das als Gefangener. Wenn wir uns die Situation vergegenwärtigen, er wird wohl nicht in Kerker geschmachtet haben, wie der Petrus da gekettet, dann was weiß ich, wie viele Leute. Aber er hat wohl eine Fußfessel, eine Fußkette getragen, aber konnte in seiner Wohnung sein und durfte besucht und bedient werden. Und da war der Onesimus dafür da, offensichtlich, um ihm in all diesen leiblichen Dingen zunächst einmal einfach zu helfen. Es geht zunächst um die einfache Praxis. Das hat Jesus auch getan. Die einfache tägliche Hilfe. Er hat gepredigt, gewaltig, vom Reich Gottes gesprochen. Die Menschen waren tief berührt, aber irgendwann hat der Magen geknurrt. Das ist halt so bei uns. Bei aller geistlichen Erhebung und Freude und allem drum und dran, aber irgendwann braucht man, wie treibe es richtig, zwischen Zehen. Sonst geht es nicht weiter. Das ist unsere Natur. Und die Jünger sagen, so Herr, jetzt hast du deinen Teil erfüllt, du hast sie geistlich erbaut, jetzt schick sie fort, dass sie was zum Essen suchen. Nein, Jesus, da gehört es untrennbar zusammen, er speist sie. Ganz praktische Diakonie, zu Tische dienen, heißt es ganz wörtlich. Die Heilungen, wie er die Jünger aus der Seenot rettet. Wo gibt es, wo wirkt sich dieses Gen der Liebe, das in dir und mir jetzt ist, diese Agape, wo wird das praktisch? Wo wird es praktisch? Wie habe ich mich gefreut, ein begabter junger Theologe, der ganz wirklich in seiner Theologie aufging und einmal kam er nicht und ich frage, was ist denn los? Ja, sagt er, ich wurde aufgehalten, weißt du, ich habe da so einen Freund. Ja, sage ich, was hast du denn für einen Freund? Und dann hat er das so erzählt, gar nicht dramatisch, sondern so ganz direkt. Ich war vor einigen Monaten in Stuttgart und da saß einer da an der Straße, so ein wirklich heruntergekommener, und hat gebettelt. Und ich habe ihn angesprochen. Und aus dem hat sich eine Beziehung ergeben. Und seitdem hilft er immer wieder ganz praktisch. Er hat gesagt, ich war heute mit ihm und wir haben eine Matratze gesucht. Eine neue, das wäre nicht möglich in diesem versifften Loch, wo er lebt. Wir haben eine gebrauchte geholt, aber dass er wieder menschenwürdig da wenigstens schlafen kann. Bis heute, das sind jetzt 5 oder 6 Jahre, sorgt er immer wieder für den, geht einmal im Monat hin und schaut, wie es ihm geht. Das ist das Gen dieser Liebe. Das Gen dieser Liebe. Frag dich einmal persönlich, ganz praktisch, wo wirkt sich dieses Gen in deinem Leben aus? Wem hilfst du so ganz praktisch? Beginnt natürlich in unseren Familien, in unserer Verwandtschaft, in unserer Nachbarschaft. Diakonia, er ist mir nützlich zum Dienst. Dieses Gehen der Liebe, das besonders die im Auge hat, die Hilfe brauchen. Ich sage es noch einmal, das sind heute die psychisch Kranken, die Depressiven, die Suchtabhängigen, die Arbeitslosen. Und in besonderer Weise die alten Leute. Haben wir in unseren Gemeinden Diakonia für diese Bedürftigen? Wir haben es zum Beispiel, man kann einen völlig suchtabhängigen Trinker, den kann man nicht nur persönlich irgendwie begleiten, da braucht man fachliche Hilfe. Aber beides gehört zusammen, dieses Gehen der Liebe treibt mich dazu, dass ich ihn zum Beispiel auf den Rinkenhof bringe, wenn er dann mit einig ist. Als ich ihn immer wieder begleite, das braucht sie nicht einfach links liegen lassen oder drüber wegsehen oder von allgemeinen Verschweigen mitmachen. Dieses Gehen der Liebe, wenn schon die Welt kritisiert, wie es in den Alten- und Pflegeheimen zugeht, um wie viel mehr muss das uns dann bedrängen? dieses Gehen der Liebe, dass wir als christliche Gemeinde zum Beispiel an unserem Ort uns dafür einsetzen und Möglichkeiten schaffen und Raum geben, dass alte Leute menschenwürdig leben können. Da muss man etwas tun dafür. Bei uns hat sich das durchgesetzt, all diese Dinge, das ist der Ruf nach dem Staat, das soll der Staat machen, der Gesetzgeber ist dafür verantwortlich. Nein, es geht um die Kultur der gelebten Liebe unter uns, dass sich dieses Gehen auswirkt, sonst verkümmert es. Nützlich zum Dienst. Ohne diese Liebe gibt es keinen wirklichen Dienst. Da wird dieses allein aus Gnade praktisch durchbuchstabiert. Das allein aus Gnade heißt ja, ich hab's nicht verdient. Bei uns ist immer so, eine Hand wäscht die andere. Da sind wir schon dabei, im anderen was praktisch auch zu helfen. Oder so, wie es bei uns war. Bei der Konfirmation früher, da hat die Mutter dann gesagt, wenn das näher gerückt ist, jetzt nimmst du ein Heft. Und in dieses Heft wurde dann genau aufgeschrieben, aha, da kam die Nachbarin Katrin und die hat einen Pfund Mehl und 6 Eier und ein paar Socken gebracht. Wurde alles in dem Büchlein vermerkt. Da kam eine stattliche Liste zusammen. Damals hat man wirklich die Backzutaten, das wurden zur Konfirmation geschenkt. Gab es nachher auch wirklich ein gutes Essen. Und dann war das alles im Büchlein verzeichnet. Und dann kam das nächste Jahr. Und dann kam wieder die Liste. Die und die werden konfirmiert. Dann hat die Mutter gesagt, hol mal das Büchlein. Aha, jetzt hat die Tochter von der Nachbarin Katrin, die hat Konfirmation. Jetzt gehst du hin und bringst einen Pfund Mehl und 12 Eier. 6 hat sie uns gemacht, du bringst 12 und eine Sammeltasse. War damals für die Mädchen groß in Mode. Und dann wurde das abgehakt. Also, jetzt sind wir quitt. Wir wollen so gern quitt sein. Nein, Dienst ohne Gegenleistung. Dienst sogar, obwohl es der andere nicht wert ist, auch gar nicht wertschätzt, oft. Unsere Gemeinden, unsere christliche Gemeinschaft miteinander ist oft so kühl, weil dieses Kleingeld der Liebe fehlt. Das praktische Tägliche. Ein kleiner Tipp noch dazu. Am besten kann man dieses Gehen der Liebe, der geistlichen Liebe, meine ich jetzt praktisch leben, gebt ihr ihnen zu essen, sagt Jesus. Es gibt eigentlich keine Versammlung der Christen in Indien, wo nicht ein Essen mit dabei ist. Wo nicht ein Essen mit dabei ist. Das ist auch nötig, weil die hungern. Und da wird dieses Gehen der Liebe ganz praktisch gelebt. Da ist der Gottesdienst 2, 3, manchmal 4 Stunden und dann ist der Tisch gedeckt. Natürlich ist es viel, viel einfacher wie bei uns. Da muss man nicht riesen Aufwand treiben, sondern wird im großen Kessel der Reis gemacht und im anderen Kessel das Curry. Und Teller gibt es keine, sondern große Bananenblätter, Messer und Gabel braucht man nicht, macht man mit dem Finger. Das ist eine Kunst, das zu essen, aber klasse. Das. Und nachher frisst die Kuh die Teller. Also da ist schnell aufgeräumt, brauchst keine Spülmaschine und nichts. Da ist es leichter zu machen, aber dass wir dieses Gehen der Liebe ganz praktisch leben, zum Beispiel im gemeinschaftlichen Essen. Dieses Gehen der Liebe beruht, so sagt der Apostel hier, auf der Freiwilligkeit. Nicht, dass ich es abnötige dir. Das ist und bleibt die Würde des Menschen. Es ist kein Zwang, auch und gerade für Christen, dass du es freiwillig tust. Das heißt, deinem Herzen folgen. Wenn der natürliche Mensch seinem Innersten folgt, kommt er immer zu sich selber. Immer zu sich selber. Wenn der Christ seinem Herzen folgt, das durch Jesus verändert ist, dann kommt er immer zum Nächsten. Immer zum Nächsten. Dienst ist Bewegung auf den Nächsten zu. Das hat die Gnade aus dem Onesimus gemacht. Einen nützlichen einen, der dieses Gehen der Liebe ganz praktisch gegenüber dem Paulus lebt. Und so wird er, das ist unsere dritte Überschrift, zum geliebten Bruder. Wir beobachten das, was das heißt, geliebter Bruder, in dieser heiklen Lage. Der Sklave, der Herr und jetzt der Paulus, der ihn zurückschickt. Übrigens, er ist klug, er schickt ihn ja nicht allein. Wie gehen die miteinander um? Paulus befiehlt nicht. In der Bruderschaft, in der Gemeinschaft der Glaubenden hat der Befehl keinen Platz. Das griechische Wort, das hier steht, befehlen, in die Kampflinie hineinzwingen. Sondern er bittet. Die Grundbedeutung von dem Wort bitten heißt tatsächlich jemand anzünden. Jemand anzünden. Jetzt im guten Sinn. Das heißt, geliebter Bruder, ich übe keinen Zwang aus. Ich schreibe dir das nicht vor, aber wir zünden einander an. Wir suchen, wenn wir es in dem anderen Begriff sagen, die Übereinstimmung, dass wir einig werden in dem, was wir tun. Das ist ein großer Begriff, den der Paulus an anderer Stelle immer wieder gebraucht, einmütig, bittet darum, sorgt dafür, ringt darum, dass ihr einmütig bleibt. Paulus hätte die Autorität, als Apostel anzuordnen, aber er will es ihm nicht abnötigen, nicht abzwingen. Die Liebe zwingt nie, sondern das Gehen der Liebe gedeiht nur im Umkreis des Freiwilligen, wo der andere mit übereinstimmt. Dass wir das untereinander, das ist manchmal ein schwieriger Prozess. Wenn es zum Beispiel um die Frage geht, das bewegt ja immer wieder, auch in unseren Gemeinden, wie ist das eigentlich mit der Musik? Ja, wenn die da ihr, oh Jesus, ihr Englisch runtersingen, da wird es einem ganz anders sagen, die älteren Leute und die Jüngeren, ja, ihr mit euren schmalzigen Liedern und was weiß ich, das gibt manchmal erbitterte Auseinandersetzungen. Hier um Einmütigkeit zu ringen, ist nicht einfach. Ich habe jetzt gerade in so einer Gemeinde das mitbekommen und mitgeraten und habe gesagt, befehlen kann man es auf gar keinen Fall, dass man nur das oder nur das macht, sondern wir müssen einander entgegenkommen, einmütig werden. Und die Jungen haben gesagt, wir könnten uns vorstellen, dass wir als ersten Schritt einmal so anfangen, wir singen nicht mehr nur Englisch, sondern halb-halb. Das ist klasse. Das ist für die ein großer Verzicht. Weil die meinen, der Heiland kann kein Deutsch, dann erreichen sie ihn nicht. Der kann nur Englisch. Aber dann verzichten sie mal auf die Hälfte, sie singen Nur die Hälfte englische Lieder. Und sie haben sogar gesagt, und wir machen deutsche Untertexte drunter. Klasse. Mal sehen, wie das in den nächsten Wochen wird. Aber das ist ein Weg, auf den man gemeinsam geht, dass man einander nicht zwingt. Wo ich dem anderen den Willen aufzwinge, das kommt nicht von Herzen und dann wächst nichts. Dann wächst nichts. Es ist wichtig, dass wir in unseren Gemeinden, auch in unseren Hauskreisen, wenn es zum Beispiel darum geht, da muss man Einmütigkeit herstellen. Ja, das ist schwierig. Die einen hat diese schwäbische Hausfrau wirklich, wie sie lebt und lebt, die bringt da jedes Mal ein Riesenessen auf den Tisch. Und die andere, die kommt da aus dem Osten und sowas ist die überhaupt nicht gewohnt. Und dann traut sie sich gar nicht mehr, die anderen einzuladen, weil sie stellt halt so gefüllte Stickle da mit Käse und so. Das ist dort üblich. Das ist für einen Schwaben Maulwasser. Das, was soll man mit dem? Da findet ein richtiger Wettkampf dann statt. Und an dem kann der Hausgeist zerbrechen. Na, da muss man Übereinstimmung suchen, einmütig werden in diesen äußeren Dingen. Das ist wichtig, das sind praktische Dinge. So wird dieses Gen der Liebe gelebt, geliebter Bruder. So wie ihm Paulus sagt, er ist mir im täglichen Leben, im praktischen Leben, wie auch im Herrn. Übrigens, dieses Wort Bruder, da gibt es ja immer wieder Theater drum. Die Bibel sei so frauenfeindlich und die Frauen kommen da überhaupt nicht vor. Ist auch ungewohnt, dass hier keine vorkommen. So ein Männertag ist schon was Besonderes, gell? Wenn man unter sich ist. Bruder, das Wort, das Luther immer so übersetzt, Bruder, heißt eigentlich ganz wörtlich die aus dem gleichen Mutterschoß Geborenen. Und es ist egal, ob es ein Bub oder ein Mädchen ist. So biblisch schließt das immer mit ein. Diese Übersetzung Bruder ist einseitig. Man muss eigentlich sagen Kind. Ob männlich oder weiblich. Aber im Herrn, das ist das Fundament aller Gemeinschaft. Es ist keine Liebe, dieses Geliebtsein untereinander, die auf Sympathien beruht. Sondern es ist eine Liebe, die auf dem gleichen Gen beruht. Und dieses Gen, Johannes sagt einmal, 1. Johannes 5,1, wer glaubt, dass Christus ist ins Fleisch gekommen, der ist aus Gott. Der ist Kind Gottes, egal ob der mir sympathisch ist oder nicht. Völlig egal. Natürlich ist es besser, er ist mir sympathisch. Das macht das Leben der Liebe leichter, aber dass wir ja nicht das unter uns Raum greifen lassen, das nach Sympathie geht. Geliebter Bruder, ganz praktisch im leiblichen Leben, im täglichen. Und hier vollzieht sich die Umwandlung der Verhältnisse. Hier vollzieht sie sich. Wo die Liebe, wo dieses Gen der Liebe praktisch gelebt wird, eine Gemeinde und Gemeinschaft gestaltet, da kann es nicht bei der Werkzeugliste bleiben. Es geht nicht. Da ist der andere nicht nur Werkzeug, sondern du gewinnst ihn wieder, nicht mehr als ein Sklave, sondern als einen geliebten Bruder. Und das verändert die Verhältnisse. Das verändert sie. Ganz grundsätzlich. Wir merken das. Da kann man das beobachten. Ich denke immer wieder, wenn ich diese Gemeindeentwicklung, diese Kirchenentwicklungen unseren indischen Gemeinden anschaue, so war das damals. als das Evangelium zum ersten Mal im Römischen Reich gepredigt wurde, in eine Gesellschaft hinein, die geprägt war durch Unterordnung, durch Abhängigkeit, durch Sklaverei. Genauso wirkt das in Indien, dass es aufbricht. Das ist unwahrscheinlich, wir können uns das wahrscheinlich nicht vorstellen, was das für eine Revolution ist. In unserer Gemeinde, es war vor mehreren Jahren schon, fanden zwei Hochzeiten statt, der Zentralgemeinde. Und zwar einer, ein junger Mann, der kam aus der Kaste der Brahmanen, war ein bewusster Christ. Aber Brahmanen, das ist einem ins Blut gelegt, die laufen immer so, die haben den Kopf hoch. Das ist so, das sind vornehmen Geblüts. Und er hat bewusst, wo die Liebe hinfällt, ein Paria-Mädchen geheiratet. Ist nach indischen Vorstellungen vollständig unmöglich. Vollständig unmöglich. Und umgekehrt, seine Schwester, es war eine Doppelhochzeit, die er auch jetzt aus der Brahmanenfamilie gab, die hat ein Paria geheiratet. Das hat ungeheuer Aufsehen erregt. Da haben die Zeitungen geschrieben und da kamen Leserbriefe erfüllt mit Hass und Angriffen. Wie kann man nur so? Das wäre so, wie wenn der Prinz William die Lady Gaga oder was weiß ich heiraten würde. Da würden auch alle sagen, der hat einen Schuss, der spinnt, das ist unmöglich. Der braucht eine standesgemäße. So ist das. Das verändert die Kultur. Da wird was völlig Neues. Wisst ihr, dass das in unseren Gemeinden wieder geschieht, auch in unserem persönlichen Leben. Wir sind so gewohnt ans Evangelium. Wir haben ihm, ich möchte fast sagen, seine Spitzen gezogen oft. Dass uns das wieder erfasst, dass wir wieder anfangen zu brennen, dass diese Liebe mich entzündet und andere entzündet und sich das auswirkt. Das ist das Entscheidende, was die Gnade aus einem Onesimus gemacht hat. Er ist nicht mehr Werkzeug, sondern er wird zu einem Neuen mit den neuen Genen. Amen. Betest du noch? Herr Jesus, wir danken dir. Es ist klasse, dass dieser Philemon-Brief da drin steht in deiner Bibel. Und dass wir das so praktisch lesen. Das sind ja jetzt keine theologischen Weisheiten. Der Paulus, der hat ganz anders auch schreiben können. Danke, dass wir das für unser Leben so praktisch mitbekommen, deine Liebe, dieses Gen, diese neue Art verändert uns. Bewahr uns davor, dass uns das gewohnt wird. Bewahr uns davor, dass dieses Angezündetsein langsam aber sicher nur noch zur Glut unter der Asche wird. Erweck uns immer wieder. Auch jetzt durch diese Männertage hier auf der Lahe. Danke dafür, dass dein Wort wirkende Kraft hat, herstellt, uns anredet, unser Herz erreicht. Und wir bitten ganz bewusst darum, dass es nicht verglüht, sondern dass es in uns weiter brennt. Amen.